Machtwechsel. Wer regiert Deutschland? Mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander.
In dieser ersten Folge von Machtwechsel im neuen Gewand treffen wir den Bundeskanzler zum Gespräch. Es ist das erste große Interview, das Friedrich Merz in diesem Jahr gibt. Nach der Münchner Sicherheitskonferenz und vor dem CDU-Bundesparteitag. Herr Bundeskanzler, Machtwechsel beginnt immer mit einem Schlager und diesmal ist es Howard Carpendale geworden.
Oh. Freunde oder Freunde, wie wird alles sein? Cool, die fangen schon an zu tanzen.
Ja, es ist immer der Rhythmus.
Ja. Fremde oder Freunde.
Was auch kommen mag,
1975, 76?
Kurz vor meiner Geburt oder nach meiner Geburt. Bezug nehmend auf die Münchner Sicherheitskonferenz und Ihre dortige Eröffnungsrede, die ja wirklich weltweit Beachtung gefunden hat, ist das Wort Freunde aus europäischer Perspektive auf die jetzige US-Regierung noch zutreffend? Passt das noch?
Naja, ich tue mich mit dem Begriff in der Politik Freunde zu sagen, ohnehin ein bisschen schwer. Das sind so Floskeln, die wir immer haben.
Aber wir haben ja immer gesagt, unsere amerikanischen Freunde.
Also ich finde es unverändert, ja. Ich gebe zu, ich tue mich damit ein bisschen schwer, weil es natürlich jetzt schon Spannungen in diesem Verhältnis gibt und man merkt, wie sich die amerikanische Politik verändert. Ich habe trotzdem durch meine langjährige politische Tätigkeit, durch meine berufliche Tätigkeit mit Amerika so viel innere Beziehungen, dass ich das nicht einfach weglegen will und kann, und ich tue es auch nicht.
Auf Ihrer Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja viel beachtet wurde, haben Sie gesagt, es gibt einen tiefen Graben im Verhältnis zu den USA und den Mager-Kulturenkampf, den machen wir hier in Deutschland nicht mit. Wann haben Sie sich entschieden, so deutlich zu werden in so einer wichtigen Rede?
Naja, wir haben hier im Kanzleramt die Münchner Sicherheitskonferenz lange vorbereitet. Wir haben auch mit der MSC abgesprochen, dass ich sie dieses Jahr eröffne. Das war auch mein Wunsch, dass ich das tue, weil ich einfach zu Beginn dieser Münchner Sicherheitskonferenz auch jetzt das erste Mal als Bundeskanzler auch sprechen wollte. Und ich habe einfach, und das ist ein bisschen auch mein Naturell, wenn solche Themen da sind und solche Elefanten im Raum stehen, ich sag's mal so ein bisschen bildlich, dann möchte ich das ansprechen.
Und was war der Elefant im Raum?
Naja, das war halt dieses Thema. So, wie gehen wir mit Amerika um? Ich habe das ja auch zu Beginn meiner Rede gesagt. Ich bin ja jetzt seit gut 30 Jahren, ich müsste nachgucken, wann das erste Mal, mit einigen Unterbrechungen, aber doch seit langer, langer Zeit bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe noch gut in Erinnerung, wie das vor 30 Jahren war. Da war es halt eine, es hieß mal früher Wehrkundetagung. Es war eine Veranstaltung zwischen Deutschen und Amerikanern. Und dann wurde es mehr und mehr europäisch, richtigerweise, und dann wurde es auch mehr international, auch richtigerweise. Und trotzdem finde ich, ist dieses Thema, wie stehen die Europäer und die Amerikaner zueinander, wie stehen wir Deutsche zu den Amerikanern, das ist so wichtig, gerade für die Zeit, in der wir heute leben. Ich möchte das nicht abschreiben.
Gab es einen Grönland-Moment bei Ihnen, wie bei anderen europäischen Staatschefs?
Wir haben das ja alles in Davos, in der Woche von Davos erlebt. Ja, ich habe das auch als übergriffig empfunden. Wir haben sehr intensiv zwischen den Staats- und Regierungschefs in der Europäischen Union darüber beraten. Wir haben vor allen Dingen mit Mette Frederiksen, mit der dänischen Ministerpräsidentin, darüber intensiv gesprochen. Und das war auch für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, das geht nun wirklich nicht mehr.
Hat das Ihren Blick auf Donald Trump verändert?
Vielleicht noch mal ein bisschen geschärft, aber jetzt nicht im Grunde verändert. Donald Trump ist halt, ich sag mal, er wird das, wenn das jetzt hören würde, nicht als negativ empfinden. Er ist ein Dealmaker, so sieht er sich ja selber. Und für ihn besteht die Politik genauso wie das Wirtschaftsleben halt aus Deals. Das ist nicht mein Zugang, aber ich muss akzeptieren, dass ich in ihm einen Gesprächspartner habe, der es so sieht.
Wir haben nicht nur Sie gehört in München, wir haben auch Marco Rubio gehört. Ja. Der sagt, also der freie Welthandel, der geht so nicht. Der sagt, die Klimapolitik ist eigentlich ein Kult. Der sagt, eure Migrationspolitik ist falsch. Und er fordert ja eigentlich uns auch, uns als Westen auf, uns zu verändern, damit es überhaupt noch weitergeht in der NATO. Dann ist diese Rede fertig und der ganze Saal steht auf, Standing Ovations, auch Kabinettsmitglieder von Ihnen. Welche Erklärung haben Sie dafür?
Also ich war nicht im Saal und ich hätte mich auch, wenn ich da gewesen wäre, schwer getan, dann aufzustehen. Ich finde ohnehin, also das sind nüchterne Reden, die da gehalten werden und gut, aber natürlich auch mal mit Emotionen. Ich habe die Rede gehört, Teile davon nachgelesen. Es ist halt Trump in einer freundlicheren Verpackung. Es ist nicht ganz so konfrontativ wie Vance letztes Jahr, aber es ist halt die Weltsicht der jetzigen amerikanischen Administration und davon unterscheidet sich Marco Rubio in der Sache wenig, im Ton ja. Wir haben ja auch vor seinem Auftritt lange miteinander gesprochen. Wir sind uns in verschiedenen Dingen auch einig. Also die Bedeutung der NATO zum Beispiel sieht er nach wie vor als wichtig und die Einschätzung teilen wir auch. Aber viele andere Themen, die Handelspolitik und so weiter, das sind für mich keine Überraschung gewesen. Wie gesagt, freundlich im Ton, aber ziemlich klar in der Sache.
Aber hat Sie nicht dann überrascht, die Standing Ovations, oder haben Sie sich nicht gefragt?
Naja, ich glaube, die Community war froh, dass da ein Amerikaner vorne stand, der sie noch als Freunde angesprochen hat. Allein das hat ja eine gewisse Emotion ausgelöst. Mir hätte es nicht gereicht, aber offensichtlich hat es für den Saal gereicht.
Ich will es mal größer ziehen, über den Saal in München hinaus. Haben Sie den Eindruck, dass die deutsche Bevölkerung verstanden hat, was, wie Sie sagten, tiefer Graben zu den USA ist, was da kaputt gegangen ist?
Also das wird vermutlich im Osten und im Westen unterschiedlich sein. Die ostdeutsche Bevölkerung hat zu den Amerikanern ja nie dieses traditionelle innere Verhältnis gehabt wie wir im Westen. Aber auch im Westen hat es an den Amerikanern ja viel Kritik gegeben. Ich kann mich an die Demonstrationen während des Vietnamkrieges erinnern. Die Irak-Politik der Amerikaner ist in Deutschland stark kritisiert worden. Ja, da ist jetzt mehr beschädigt worden als nur in früheren Jahren mal durch Meinungsverschiedenheiten. Aber so richtig, sag mal, bewegen tut das einen großen Teil der Bevölkerung in Deutschland vermutlich nicht.
Sie haben noch was gesagt, was in früheren Zeiten eine Ungeheuerlichkeit gewesen wäre. Sie haben gesagt, Sie sprechen mit Frankreich über eine europäische nukleare Abschreckung. Nach der Bundestagswahl hatten Sie auch einen Moment, wo Sie darüber so sprachen. Können Sie erklären, was ist eigentlich Ihre Vorstellung, was ist der Plan?
Das klingt alles viel neuer, als es in Wahrheit ist. Schon de Gaulle hat Adenauer angeboten, Deutschland mit unter den Nuklearschirm der französischen Forste Frapp zu nehmen. Das ist damals von Adenauer nicht angenommen worden. Macron hat es seinerseits auch schon zweimal gesagt. Es ist von meinen beiden Vorgängern nicht aufgenommen worden, aus der seinerzeitigen Zeit verständlicherweise. Nur die Zeiten haben sich jetzt geändert. Und ich möchte, dass wir zumindest mal über ein Angebot der Franzosen miteinander sprechen. Ob daraus am Ende des Tages etwas wird, weiß ich nicht. Aber ich finde, ein solches Angebot der französischen Regierung kann man in diesen Zeiten nicht einfach ungeprüft liegen lassen.
Müssten Deutschland dann nicht aus dem Atomwaffensperrvertrag aussteigen?
Ich habe in der Rede gesagt, dass ich mich an die Regeln halte, die wir uns gesetzt haben. Das ist der 2+4-Vertrag. Den haben wir nicht alleine gemacht. Den haben wir auch mit der damals noch bestehenden DDR und den damaligen vier Mächten abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob wir den kündigen könnten, wenn wir wollten. Ich vermute nein. Wir haben den Atomwaffensperrvertrag unterschrieben. Ob man da raus kann, weiß ich gar nicht. Ich vermute nein, so schnell jedenfalls nicht. Und es sind auch für mich keine Optionen. Ich möchte nicht, dass Deutschland über eine eigenständige atomare Bewaffnung nachdenkt. Aber dass wir zum Beispiel mit Frankreich, vielleicht auch mit Großbritannien über die Frage sprechen, können wir denn den europäischen Teil der NATO so stärken, dass auch die atomare Abschreckung ergänzend zu dem, was wir den nuklearen Schutzschirm der Amerikaner nennen, durch Briten, Franzosen und Deutsche ergänzen lassen, auch zum Schutz der deutschen territorialen Integrität, finde ich, ist ein Gebot der Stunde.
Aber welche Rolle spielt dann Deutschland? Weil Deutschland wird nicht darüber entscheiden können, ob Frankreich oder Großbritannien bereit ist, Atomwaffen einzusetzen.
So wie bei den Amerikanern auch, liegt das letzte Entscheidungsrecht in diesem Fall bei den Franzosen und bei den Briten. Wir haben atomwaffenfähige Flugzeuge in der Bundeswehr. Wir wären in der Lage, sie zu transportieren. Amerikanische Atomwaffen. Jetzt denkt theoretisch, wäre möglich, das auch für die britischen und für die französischen Atomwaffen gelten zu lassen. Soweit ich es weiß, sind die französischen Atomwaffen seegestützt. Das kommt dann also schon mal technisch wahrscheinlich eher weniger in Frage. Aber Sie sehen, als an diesen Fragen ein Berg von ungeklärten Sachfragen, ein Berg von ungeklärten rechtlichen, völkerrechtlichen Fragen, ein Berg von ungeklärten tatsächlichen Fragen, die wir miteinander besprechen müssen. Wir sind ganz am Anfang. Das Einzige, was bisher passiert ist, ist, dass der deutsche Bundeskanzler dem französischen Staatspräsidenten gesagt hat, lass uns mal darüber reden. Mehr nicht.
Wenn Sie solche Überlegungen anstellen, also eigentlich ja eine nukleare Teilhabe mit europäischen Partnern, mit den Franzosen, wie passt dazu, dass wir aktuell diese Krise haben um das deutsch-französische Kampfflugzeug FCAS? Ich habe Sie noch im Ohr. Mhm. Sie haben immer gesagt, diese 3S, Standards, Skalierung und Simplifizierung. Ja. Und ich könnte von Macron Sachen raussuchen, wo er sinngemäß das Gleiche sagt. Also gar nicht als Vorhalt, sondern wie kann das sein, wenn die politische Führung in beiden Ländern die Zusammenarbeit will, dass es dann nicht funktioniert?
Das hat sehr objektive Ursachen. Und das ist eine Frage, die bei der Begründung dieses Projektes nicht hinreichend und nicht abschließend geklärt wurde. Was sind eigentlich die Spezifikationen eines zukünftigen Kampfflugzeuges, die wir brauchen? Ganz konkret, die Franzosen brauchen in der nächsten Generation der Kampfflugzeuge ein atomwaffenfähiges und ein flugzeugträgerfähiges Flugzeug. Das brauchen wir in der deutschen Bundeswehr gegenwärtig nicht. So. Das heißt, wir sind schon bei den Spezifikationen, bei den Anforderungsprofilen auseinander. Und jetzt stellt sich die Frage, haben wir die Kraft und den Willen für diese beiden unterschiedlichen objektiven Anforderungsprofile, zwei Flugzeuge zu bauen oder nur eins? Und Frankreich möchte nur eins bauen und möchte es praktisch auf die Spezifikation ausrichten, die Frankreich braucht. Das ist aber nicht die, die wir brauchen. Und deswegen ist es kein politischer Streit, sondern wir haben ein echtes Problem im Anforderungsprofil. So, und wenn wir das nicht lösen können, dann können wir das Projekt nicht aufrechterhalten.
Das heißt, Sie schließen nicht aus, dass es das mit dem Projekt jetzt gewesen ist, nach 7 Jahren?
Also wir sprechen zurzeit, oder ich spreche mit dem Verteidigungsminister und der Verteidigungsminister auch mit den Soldaten darüber, was brauchen wir eigentlich? Ich stelle auch die Frage, kann durchaus sein, dass wir zum selben Ergebnis kommen, aber ich möchte die Frage jetzt geklärt wissen. Brauchen wir eigentlich noch in 20 Jahren von heute ein bemanntes Kampfflugzeug? Brauchen wir das noch? Das wir dann ja mit hohem Aufwand entwickeln müssten. Brauchen wir also sozusagen die 6. Generation der tarnkappenfähigen Kampfflugzeuge für die deutsche Luftwaffe. So, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, ja, wir brauchen das, dann werden wir schauen, wer das mit uns zusammen baut. Es gibt in Europa auch andere, die Spanier ohnehin, aber es gibt auch andere Länder, die Interesse daran haben, mit uns dann darüber einmal zu sprechen. Das ist aber kein Zerwürfnis im deutsch-französischen Verhältnis. Das ist ganz einfach an den objektiven Gegebenheiten ein unterschiedliches Anforderungsprofil.
Sie klingen jetzt nicht wie ein FCAS-Befürworter.
Dieses Projekt FCAS hat immer diese Frage, die Macron und ich jetzt gerade klären müssen, ungeklärt im Raum stehen lassen. So, und deswegen kommt uns beiden jetzt die Aufgabe zu, diese Frage zu beantworten. Es nützt alles nichts. Wir müssen diese Frage beantworten. Ich bleibe bei meinem Anspruch, Simplifizierung, Standardisierung und Skaleneffekte zu nutzen. Das heißt, wir müssen weniger Systeme haben, wir müssen weniger kompliziert und teuer bauen und wir müssen größere Stückzahlen bauen. Aber das heißt nicht, dass wir in ganz Europa, in der ganzen NATO, in Europa nur noch ein Kampfflugzeug haben.
Eine anderer Fall, wo Sie und Macron gerade auseinanderliegen. Macron sagt, die Russen verhandeln mit den Ukrainern unter der Aufsicht der Amerikaner und es wäre doch sinnvoll, wenn die Europäer dort auch am Tisch säßen, eine Stimme hätten. Die Europäer sollten auch mit Putin ins Gespräch kommen. Unter der Logik von München, von Europa als geopolitischer Faktor würde man ja auf den ersten Blick sagen, das ist plausibel. Warum sind Sie nicht dieser Meinung?
Auch da gibt es kein Dissens zwischen Macron und mir. Wir haben den Amerikanern ja sehr deutlich gesagt, dass es keinen Vertrag gibt, der über die Köpfe der Ukrainer und über die Köpfe der Europäer hinweg zwischen Russland und Amerika geschlossen werden kann. Wir haben hier im Kanzleramt kurz vor Weihnachten mit einer großen Runde zusammengesessen, wo Witkoff und Kushner dabei gewesen sind, den ganzen Abend dabei geblieben sind. Wir haben uns kurz nach dem Jahreswechsel in derselben noch größeren Formation in Paris getroffen und haben das nochmal auch gesagt. Dann gibt es ja auch erste Entwürfe von Verträge sind es noch nicht. Es sind Positionspapiere, die aber schon so ausgerichtet sind, dass eben Ukraine, Russland, Amerika und Europa unterschreiben soll. So, wir unterschreiben ja nichts, an dem wir nicht beteiligt gewesen sind. Diese Verhandlungen werden jetzt so geführt, wie sie geführt werden. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Europäer von Anfang an stärker einbezogen worden wären. Aber jetzt gerade in dem Augenblick, wo wir hier miteinander reden, ist mein Abteilungsleiter Außen- und Sicherheitspolitik dabei und führt die Gespräche, die jetzt gerade in Genf geführt werden, für die nächste Verhandlungsrunde. Also insofern, wir sind mit am Tisch und die Amerikaner wissen, eine Unterschrift von uns wird es nur geben, wenn nicht über unsere Köpfe hinweg verhandelt wird.
Macron plädiert aber für direkte Gespräche mit dem Kreml.
Wir haben das abgesprochen miteinander schon im letzten Jahr, ob wir nicht einen Vorstoß machen sollten, noch einmal auch mit Putin einen Gesprächskanal zu öffnen. Der nationale Sicherheitsberater von Macron ist in Abstimmung mit den E3 NSAs, wie wir also im Sprachgebrauch sagen, also mit den Abteilungsleitern Außenpolitik von Großbritannien, Deutschland, Frankreich in Moskau gewesen, hat das hat vorgefühlt. Das Ergebnis ist extrem negativ. Die Bombardements sind verschärft worden und wir hören uns dann noch Spott und Häme aus dem Kreml an, bis hin zur persönlichen Beschimpfung von uns dreien. Kann man alles machen, ist für mich eher ein Zeichen von Schwäche und Nervosität. Ich glaube,
in Moskau,
nach meiner Einschätzung, kommen wir in kleinen Schritten dem Punkt näher, wo Russland diesen Krieg auch ökonomisch nicht mehr uneingeschränkt fortsetzen kann. Und ich bin da ganz nüchtern. Dieser Krieg wird erst enden, wenn eine der beiden Seiten militärisch und oder ökonomisch erschöpft ist. Und davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Wie weit wir davon entfernt sind, das wissen wir heute nicht. Meine Vermutung ist, der russischen Volkswirtschaft geht es schlechter, als wir es behauptet bekommen. Und die Frage, wie lange Putin diesen Krieg noch durchhalten kann, wissen wir objektiv nicht zu beurteilen. Wir werden von unserer Seite aus noch einige Zeit durchhalten müssen in unserer Hilfe für die Ukraine.
Sie sind Kanzler in einer Zeit, wo es Krieg in Europa gibt, wo sich die internationale Ordnung auflöst. Joschka Fischer, der nicht Kanzler war und der auch in einer regelbasierten Zeit noch aktiv war, hat mal gesagt, in der Spitzenpolitik gibt es ganz oben etwas, was eine Todeszone wäre.
Ja.
Sie lachen, das ist ein krasses Wort. Auf welchen Begriff würden Sie es bringen, Kanzler zu sein?
Ich habe das gehört, als Fischer das gesagt hat oder kenne das Zitat von ihm. Ich empfinde das nicht so, aber ich weiß natürlich auch, Sie sind in diesem Amt häufig mit sich und der Verantwortung allein. Und Sie müssen dann guten Gewissens auch Entscheidungen treffen, die Sie dann aber auch durchsetzen müssen. So, ich entscheide es ja nicht immer nur allein, aber eine Richtung vorgeben muss ich und ich muss Einschätzungen haben, die ein verlässliches Urteil ermöglichen. Ja, und die Zahl derer, auf die Sie sich in diesem Amt wirklich verlassen können, auf die Sie sich stützen können, die wird nicht größer.
Was war die bisher schwerste Entscheidung?
Na, die schwerste Entscheidung war im Grunde genommen vor meiner Wahl, die finanziellen Möglichkeiten für die Bundeswehr und auch für die Infrastruktur zu schaffen. Ich hätte das eine ohne das andere nicht haben können. Und ich habe dann schweren Herzens beidem zugestimmt. Und ich muss sagen, aus der Rückschau war jedenfalls die Entscheidung für die Bundeswehr richtig. Denn wenn wir die nicht getroffen hätten, wäre im Juni letzten Jahres, Anfang Juni, der NATO-Gipfel der letzte gewesen, den wir in dieser Zusammensetzung erlebt hätten.
Sie haben damals gesagt, wir müssen das machen. Sonst verlassen die Amerikaner die NATO, Sie bleiben dabei.
Ja, das ist auch im Übrigen eine Einschätzung, die heute von vielen geteilt wird, die auch sagen, wenn Deutschland damals nicht vorangegangen wäre und die Europäer dann bis auf eine Ausnahme nicht alle gefolgt wären, dann wäre wahrscheinlich die amerikanische Regierung damals schon vom Tisch aufgestanden und hätte gesagt, dann müsst ihr für eure Sicherheit alleine sorgen.
Sie sprachen davon, dass man bestimmte Entscheidungen am Ende alleine treffen muss. Nun sind Sie ein Kanzler, der auch zeigt, dass er nicht alleine ist. Ihre Frau kommt in der Öffentlichkeit vor. Was sind Ihre Bewältigungsstrategien mit diesem Amt? Sie machen Sport, Sie stützen sich auf Ihre Frau?
Naja, ich stütze mich vor allem hier im Kanzleramt auf wirklich ein exzellentes Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Einige davon habe ich vorgefunden, andere habe ich zusätzlich an Bord genommen. Und ich muss sagen, ich bin von der Professionalität des Arbeitens hier im Haus wirklich sehr überzeugt. Ist übrigens ein Haus, das merken Sie ja jetzt auch hier in unserer Atmosphäre, hier im Zentrum des Kanzleramtes ist es vollkommen ruhig. Im wörtlichen Sinne, ganz ruhig. Und das ist auch eine Arbeitsatmosphäre, die mir sehr gelegen kommt. Ich mag es nicht, in einer quirligen, lauten, unsteten Umgebung zu arbeiten. Ich brauche ein Stück Ruhe in der Arbeit. Ich lege Wert darauf, dass wir überall pünktlich sind, dass ein Tagesrhythmus da ist, der eingehalten wird. Und wir müssen Zeit haben zum Reden, zum Nachdenken. Ich mache heute Abend mit ein paar Experten ein Abendessen, mit denen ich mich ausführlich auf meine China-Reise in der nächsten Woche vorbereite. So, die Möglichkeiten habe ich hier im Haus. Und das ist das Schöne wiederum an diesem Amt. Sie können im Grunde genommen mit jedem, den Sie kennenlernen und sprechen möchten, sprechen. Und jeder Mensch, der da draußen etwas zu sagen hat und der interessant ist, der wird, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen, aber einer Einladung des deutschen Bundeskanzlers folgen. Und das macht dann auch wieder die Freude an diesem Amt aus. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu, man erfährt jeden Tag einen neuen Aspekt. Und damit gehe ich dann auch abends gut schlafen. Und ich habe das von meiner Mutter geerbt, ich kann gut schlafen. Ich nehme nichts mit ins Bett sozusagen an Sorgen, an Problemen, an Fragen, die mich am nächsten Tag beschäftigen. Ich freue mich, abends ins Bett gehen zu können und schlaf gut. Und das ist für mich eine Überlebensstrategie auch in solchen Ämtern.
Wir unterbrechen kurz in eigener Sache. Anfang des Jahres haben Robin und ich uns selbstständig gemacht, um uns voll und ganz unserem Podcast Machtwechsel zu widmen.
Wir beide haben im Journalismus schon alles gemacht und das Gegenteil. Aber nichts hat uns so viel Freude in den letzten Jahren gemacht wie dieser Podcast. Ihr Feedback gehört dazu und natürlich auch die steigenden Abrufzahlen.
Deshalb haben wir entschieden, dass dieser Podcast von nun an unsere ganze Aufmerksamkeit verdient.
Jede Woche recherchieren wir für Sie, was in der Politik gerade wichtig, kontrovers und spannend ist.
Und natürlich gibt es auch musikalische Inspiration.
Ab heute erscheint Machtwechsel sogar zweimal die Woche. Aber damit wir weiter die gewohnte Qualität bringen können, die diesen Podcast ausmacht, brauchen wir Ihre Unterstützung.
Wenn Sie unsere Arbeit schätzen, dann unterstützen Sie uns bitte mit einem Abo in der Podcast-App Campfire FM. Dort können Sie sich außerdem mit uns und mit anderen Hörern und Hörerinnen zu unseren Folgen austauschen, weil auch wir sind regelmäßig auf Campfire.
Eins ist klar, Machtwechsel gibt es und wird es immer kostenfrei überall zu hören geben. Auf Spotify, bei Apple Podcast oder sonst überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Wenn Sie uns aber unterstützen wollen und wenn Sie immer als Erste dabei sein wollen, kommen Sie in unseren Club, in die Machtwechsel-Community. Das bestinformierte Hinterzimmer der Republik mit dem schlechtesten Musikgeschmack. Laden Sie die App Campfire FM runter. Die schreibt man übrigens vorne mit C für iOS oder Android. Wenn Sie nicht wissen, wie das geht, fragen Sie Ihre Kinder.
So, Robin, und jetzt habe ich mal das letzte Wort. Alle Infos zum Unterstützer-Abo und zu Campfire FM mit C am Anfang finden Sie in den Shownotes. Und nun weiter mit der Folge. Sie haben gerade gesagt, dass man, wenn der Kanzler einlädt, da wird schon keiner Nein sagen und man kann Personen, Menschen einladen, die man schon immer mal treffen wollte. Wer war es denn, oder er oder sie, die Sie als erstes eingeladen haben, als Sie Kanzler waren, und dachten, so jetzt kann ich Sie oder ihn endlich treffen?
Das weiß ich ehrlich gar nicht mehr, wer das war. Ich habe hier viele Begegnungen schon im Haus gehabt. Ich sag mal, ein Pianisten wie Igor Levit, ja, der wirklich nun zu den herausragenden großen Pianisten unserer Zeit gehört. Ich bleibe mal im Bereich der Musik, Christian Thielemann, wenn ich Gelegenheit habe, den auch nach einem großen Konzert abends noch zu sehen und zu sprechen, dann ist das für mich eine große Freude.
Ich würde noch mal auf Ihre Familie kommen, wenn Sie wollen, aber aus politischem Grund. Sie haben immer gesagt, es macht einen Unterschied, wenn ein Kanzler Kinder und Enkel hat. Und jetzt gibt es eine Frage, die auf Ihrem Parteitag eine Rolle spielen wird, nämlich die Nutzung von Social Media. Und da gibt es Leute aus Ihrer Partei, die sagen, das muss für junge Leute reguliert werden. Und bevor wir ins Politische einsteigen, welche Erfahrungen machen Ihre Enkel mit diesen Geräten, mit diesen Algorithmen? Wie kriegen Sie das persönlich mit oder vermittelt von Ihren Kindern?
Also ich zögere so ein bisschen, jetzt Ihnen dazu eine Antwort zu geben, weil ich gerne möchte, dass meine Familie aus den politischen Diskussionen draußen bleibt und natürlich Kinder und Schulfreunde und so weiter alle wissen, wer der Großvater ist. Ich sag's mal verallgemeinernd so, ich habe den Eindruck, dass meine Kinder bei ihren Kindern mit der Nutzung von Handys und Social Media heute schon sehr restriktiv umgehen. Und das halte ich auch für richtig. Und ich verallgemeinere es jetzt mal. Die Nutzung von Social Media, von Handys, von Tablets hat sich in den letzten Jahren nochmal quantitativ und qualitativ erheblich verändert. So, und wenn Kinder heute im Alter von 14 Jahren bis zu 5 Stunden und mehr Bildschirmzeit haben am Tag, wenn die gesamte Sozialisation nur noch über dieses Medium stattfindet, dann brauchen wir uns über Persönlichkeitsdefizite und Probleme im Sozialverhalten von jungen Menschen nicht zu wundern. Ich bin bei gesetzlichen Verboten für so etwas immer sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Und ich habe da eher eine grundliberale Haltung. Aber ich sehe, was es für Folgen hat. Und jetzt kommt Fake News, KI-gefälschte Bilder und Nachrichten, TikTok, vieles hinzu, was das nochmal herausfordernder macht. Und deswegen habe ich viel Sympathien für den Vorschlag, den wir jetzt auch auf dem Parteitag diskutieren am kommenden Wochenende, und auch für den Vorschlag, der aus der SPD kommt. Ich denke, wir werden uns diesem Thema nähern.
Das heißt, der Staat sollte eine Altersgrenze festlegen.
Wir reden ja über verschiedene Möglichkeiten, wie man es etwas restriktiver handhaben kann, ob Altersgrenze, ob Verbot oder ob es Verifikation ist, mit entsprechenden Apps, mit Genehmigung der Eltern. Da kann man jetzt über viele einzelne Abstufungen sprechen, aber ich denke, wir sollten im Vordergrund muss stehen, wie schütze ich die Kinder in einem Alter, in dem sie auch Zeit haben müssen zu spielen, zu lernen, sich in der Schule zu konzentrieren. Ich bin durchaus der Meinung, dass wir in den Schulen sehr frühzeitig auch Fähigkeiten, Kompetenzen im Umgang mit elektronischen Medien lernen lassen müssen. Aber das Argument, man muss Kinder heranführen, damit sie es können, trägt ehrlich gesagt nicht, dann müssten sie auch Alkohol schon in der Grundschule ausgeben, damit sie sich dran gewöhnen. Also das ist kein Argument, was mich
überzeugt. Also auf den Punkt gebracht, Schutz durch staatliche Regulierung.
Ich denke, das geht in diese Richtung, ja.
Auch um eine andere Debatte auf dem Parteitag werden wir vielleicht betrogen. Es gab einen sehr interessanten Antrag gemeinsam vom Mittelstand und von der Arbeitnehmerschaft, also den beiden großen Flügeln ihrer Partei, die gesagt haben, lasst uns die deutschen Klimaziele auf europäisches Niveau legen. Also Deutschland soll 5 Jahre früher klimaneutral sein. So, dieser Antrag ist jetzt im Parteitagsbuch verwässert bis zur Unkenntlichkeit. Dabei, wer sie kennt, weiß, dass sie das Thema persönlich auch umtreibt. Warum kann man 2 Wochen vor einer Landtagswahl, wo der schärfste Gegenkandidat auch noch ein Grüner ist, so eine Debatte nicht führen?
Wir führen diese Debatte ja und wir beschäftigen uns ja mit diesem Thema. Wir werden dieses Thema in der Bundesregierung behandeln müssen und auch in den Bundestagsfraktionen behandeln müssen. Wir haben ein Klimaurteil des Bundesverfassungsgerichtes zu beachten. Wir haben ein Klimaschutzgesetz in Deutschland uns selbst gegeben. Und ich möchte unter keinen Umständen den Eindruck erwecken, als ob die CDU Deutschlands vom Ziel des Klimaschutzes Abstand nimmt. Und da in diesem Thema ein so großes Verhetzungspotenzial ist, habe ich gesagt, lasst uns über dieses Thema in Ruhe in der Regierung und in Regierungskoalition miteinander sprechen. Wir müssen es unter der Beachtung der Verfassungsrechtsprechung tun. Wir müssen uns unter Beachtung des Klimaschutzgesetzes tun, der internationalen Verpflichtungen tun. Und dass das Ganze nicht einhergehen darf mit einer Deindustrialisierung unseres Landes, darüber sind wir uns in der CDU vollkommen einig. Ich hoffe übrigens auch mit der SPD. Und dann wird es darüber auch natürlich intensive Diskussionen in den nächsten Wochen und Monaten geben.
Aber wie ist Ihre Position? Es gibt ja Leute in Ihrer Partei, die sagen, 2045 klimaneutral, wenn der Rest von Europa 2050 klimaneutral sein soll, bringt gar nichts, ist ein Verschiebeeffekt zu Ungunsten Deutschland. Lasst uns auf europäisches Niveau gehen. Ist das nicht eigentlich auch Ihre Position?
Nein, ja und nein. Also ich würde gerne an 2045 festhalten. Das setzt aber voraus, dass wir diesen zeitlichen Druck, den wir haben, und das sind jetzt keine 20 Jahre mehr, dass wir diesen zeitlichen Druck nutzen, um wirklich klimafreundliche Technologien in der gesamten Wertschöpfungskette unserer Industrie zu entwickeln. Und ich bin mir noch nicht sicher, dass wir das wirklich können. Und ob wir das auch wirklich erreichen. Ich würde aber gerne diesen Druck aufrechterhalten, dass wir es erreichen müssen, denn darin liegt auch eine große ökonomische Chance. Wenn wir das richtig machen, dann können wir in den Technologien, die damit einhergehen, auch wirklich eine globale Führungsrolle einnehmen. Und das Ziel würde ich gerne erreichen.
Ein Satz von Ihnen ist ja, Wirtschaft braucht Planungssicherheit. Jetzt die Wette darauf einzugehen, dass die nötige Technologie kommt und vielleicht dann zu spät zu sagen, wir erhöhen doch auf 2050 bei den Klimazielen, muss so eine Entscheidung nicht jetzt auch getroffen werden?
Ja, also der Meinung bin ich nicht, jedenfalls aus heutiger Sicht nicht. Wir diskutieren jetzt auf der europäischen Ebene intensiv über ETS 1 und 2. Das ETS 1-System gibt es seit 20 Jahren und das ist sehr erfolgreich. Die Frage ist, wie passen wir es jetzt so an, damit es erfolgreich weiter bleiben kann? Da gibt es in einigen europäischen Staaten erhebliche Vorbehalte. Die Kommission hat zugesagt, im April 2026, also in wenigen Wochen, dazu auch Vorschläge zu machen. Dieses Instrument ist richtig. Und die Einführung von ETS 2, also für den privaten Verbrauch, ist jetzt um ein Jahr verschoben worden, bringt uns in Deutschland ein bisschen in Kalamitäten, weil bei uns jetzt der nationale Handel mit stark steigenden Preisen nach oben geht. Darüber werden wir in der Koalition auch nochmal sprechen müssen. Aber die richtigen Incentives, neudeutsch, Anreize zu setzen, um klimafreundlich zu werden mit einem marktwirtschaftlichen Instrument, das ist und bleibt der richtige Weg.
Einmal müssen wir für die Hörer, die keine Gelegenheit hatten, sich einzuarbeiten, sagen, ETS meint den europäischen Handel mit CO2-Emissionsrechten. Ja. Wer CO2 also ausstößt, steht für
European Trading System.
Genau. Wer CO2 ausstößt, muss ein Zertifikat haben. Genau. Bisher wurden die für bestimmte Industrien kostenlos ausgegeben. Ja. Das wird schrittweise geändert. Und ab 2027, Entschuldigung, sollte das auf Straßenverkehr, Gebäude, Wärme ausgedehnt werden. Erreicht also den Konsumenten. Und hier die Frage, sehen Sie nicht, dass die AfD jetzt schon eine Kampagne vorbereitet gegen diesen Handel mit Zertifikaten?
Ich sehe viele Kampagnen, die die AfD vorbereitet. Ich sehe vor allen Dingen, dass sie offensichtlich ein perfektes System entwickelt hat, um sich mit ihrer Verwandtschaft an öffentlichen Kassen zu bedienen. Ich lasse mich davon überhaupt nicht beirren. Das Entscheidende ist nur, dieses System ETS 1 und ETS 2 ist ja nicht eingeführt worden, um damit Einnahmen zu generieren, sondern um mit höheren Kosten für das Ausweichen auf klimaneutrale Technologien sozusagen attraktiv zu machen. So. Und dieses Ziel, das wollen und das müssen wir erreichen. Und nochmal, da kann man auch immer wieder mal nachjustieren, wird man müssen. Deswegen ist es in Europa um ein Jahr verschoben worden, also ETS 2 um ein Jahr verschoben worden. Aber das System ist richtig, weil es genau zu dem führt, was wir wollen, nämlich Klimaneutralität und technologische Entwicklung.
Wie kommt es dann, dass Sie in der vergangenen Woche vor Unternehmen in Antwerpen gesagt haben, der europäische Emissionshandel sei nicht das richtige Instrument. Wir sollten sehr offen für eine Überarbeitung
Okay. Ich hab gesagt, in Antwerpen auf dieser Veranstaltung ist nicht das richtige Instrument, um Einnahmen zu generieren, sondern es ist das richtige Instrument, um Klimaschutz zu ermöglichen. So. Und das ist auch die Sichtweise der Kommission. Ich habe ja am selben Abend noch mit Ursula von der Leyen genau über dieses Thema in Brüssel gesprochen. Wir sind da vollkommen einer Meinung.
Also Sie sind ein Befürworter des Emissionshandels.
Ja, ich bin, dieses Instrument ist richtig. Nochmal, es ist seit 20 Jahren erprobt. Und nur mal, um die Zahlen zu sagen, wir haben in den letzten 20 Jahren in Europa, da wo dieses System gilt, ungefähr 70% höhere wirtschaftliche Leistung und fast 40% weniger CO2-Emissionen. Das heißt also, wir haben durch dieses System den CO2-Ausstoß von der wirtschaftlichen Entwicklung abgekoppelt. Und das ist doch ein grandioser Erfolg.
Und jetzt wird es aber für die Konsumenten.
Mehr Wirtschaft, weniger CO2. Ja. Das ist genau das, was wir wollten.
Aber jetzt wird es für die Konsumenten, für den Verbraucher demnächst spürbar werden.
Es wird nur dann spürbar, wenn er sich entschließt, zum Beispiel weiter fossile Brennstoffe zu verwenden. So. Er muss aber Alternativen haben. Er muss ausweichen können. Und das ist ja meine Kritik. Dieses System darf nicht dazu führen, dass wir in großem Umfang Geld einnehmen als Staat. Und wenn wir es einnehmen, wir hatten ja mal das Klimageld verabredet, dann muss es zurückgegeben werden. Und darüber diskutieren wir in der Koalition ziemlich intensiv.
Aber Sie würden Ihrer Partei empfehlen, wenn eine Kampagne kommt, also wir hatten ja eine Kampagne erlebt gegen das Heizungsgesetz der Ampelkoalition, wenn jetzt irgendwann eine Kampagne kommt gegen die Luftsteuer, dann soll Ihre Partei stehen und sagen, ETS ist Marktwirtschaft,
ja, klar.
Ist, und das muss durchgehalten werden.
Ja klar, das Heizungsgesetz werden wir auch in der Form, wie es die Ampel eingeführt hat, abschaffen. Wir diskutieren mit der SPD im Augenblick noch darüber, welche Details wir dann für die Alternativen sozusagen auch in das Gesetz schreiben, aber das wird kommen. Und ich bin sehr dafür, dass wir haben noch keine Angst vor Kampagnen der AfD. Ganz und gar nicht, im Gegenteil, die sollen mal kommen.
Schön. Wir sind noch mal beim Parteitag. Ein weiterer Antrag, der von der Antragskommission ehrlich gesagt bis zur Unkenntlichkeit fast verarbeitet wurde, war der Antrag des Wirtschaftsflügels zu Teilzeit. Lifestyle-Teilzeit war der Begriff, für den hat sich Frau Konnemann dann auch entschuldigt. Sie wiederum in Ihren Reden führen das Wort Work-Life-Balance ja gerne im Mund. Es gibt den Satz von Ihnen, Work-Life-Balance und 4-Tage-Woche, so wird das nichts mit dem Aufschwung werden. Warum ist Lifestyle-Teilzeit nicht in Ordnung, aber Work-Life-Balance schon?
Naja, weil es schon ein großer Unterschied ist. Also sag mal, viele junge Familien haben die Notwendigkeit, Teilzeit zu arbeiten, um Zeit zu haben für die Kinder, als mehr oder weniger nicht wünschenswerten Lifestyle empfunden und verstanden. Das war ausdrücklich von Gitta Konnemann so nicht gewollt. Aber Sie sehen an diesem Beispiel, mit welcher Verkürzung und damit auch mit welchem wirklich auch Mobilisierungspotenzial, ich will es mal freundlich sagen, solche Debatten bei uns geführt werden. Der Vorschlag von Gitta Konnemann war ausdrücklich darauf ausgerichtet, es nur bei der grundlosen Befristung, um es mal so zu sagen, den Rechtsanspruch etwas zurückzunehmen. Daraus wurde dann aber wegen der falsch gesetzten Überschrift eine Lifestyle-Debatte für junge Familien. So, und das wollen wir nicht. Wir wollen diese Möglichkeiten für junge Familien erhalten. Aber wir müssen eben gleichzeitig, und das ist meine Wortwahl, wir müssen insgesamt eine höhere volkswirtschaftliche Leistung in unserem Lande erbringen. Wir arbeiten im Durchschnitt 200 Stunden weniger als in der Schweiz. Und so groß können die genetischen Unterschiede zwischen Deutschen und Schweizern nicht sein, dass sich das irgendwo rechtfertigen lässt. Wir müssen insgesamt in Deutschland, das betrifft viele Menschen ausdrücklich nicht, die sehr viel arbeiten. Aber insgesamt ist die erbrachte Arbeitsleistung in unserem Land nicht hoch genug. Und darüber müssen wir reden. Und darüber reden wir auch auf dem Parteitag.
Das tun Sie ja immer wieder. Seit Anbeginn Ihrer Kanzlerschaft ist das ja die Botschaft, wenn es mit dem Aufschwung was werden soll, dann müssen wir noch ein bisschen mehr ranklotzen. Und jetzt haben Sie so eine Debatte am Hals. Der Kanzler unterstellt den Deutschen, sie sind faul. Warum, oder haben Sie eine Erklärung dafür, warum Ihre Botschaft nicht als Appell, sondern sofort als Beschimpfung verstanden
weil,
wird?
Weil es natürlich von einigen ganz bewusst so gedreht wird. Ich habe davor keine Angst. Ich sage auch immer wieder den Satz und wiederhole ihn gerne hier, es gibt keinen anstrengungslosen Wohlstand. Der Wohlstand wird nicht am Bankschalter zugeteilt, sondern er muss erarbeitet werden. Und darüber müssen wir miteinander sprechen. Wie bekommen wir es hin, dass wir insgesamt in diesem Land einen höheren Wohlstand wieder erarbeiten? Wir haben keine natürlichen Rohstoffe, wir haben keinen natürlichen Reichtum. Wir können das, was wir erwirtschaften, nur mit Arbeit erwirtschaften, mit geistiger und körperlicher Arbeit. Und da sind wir in den letzten Jahren nicht gut genug gewesen. Wir stagnieren jetzt seit 3 Jahren. Wir haben im Grunde genommen seit 10 Jahren keine steigende Produktivität mehr. Das heißt also, die Effektivität unserer Arbeit ist nicht besser geworden. Jetzt kommen wir in das Zeitalter von KI, Robotik, künstlicher Intelligenz, habe ich gesagt, viele andere Dinge, die dazukommen. Die ganze Arbeitswelt wird sich verändern. Vielleicht sogar mit Möglichkeiten, vieles zu automatisieren, was wir heute noch an Leistungen durch Menschenhände Arbeit sehen. Aber darauf müssen wir vorbereitet sein und das Ganze immer von dem Willen getragen, mehr zu leisten.
Ein Vorschlag, den Ihre Partei macht, der auf dem Parteitag auch besprochen werden wird, ist, bei den Steuern für die Mitte der Gesellschaft runterzugehen. Und jetzt sagt Ihr Koalitionspartner was Interessantes, nämlich nicht nein, sondern der sagt ja, aber. Und das aber ist, wenn die Union im Gegensatz dazu bereit wäre, Spitzenverdiener und sehr hohe Erbschaften zu besteuern. Schlagen Sie da ein?
Es gibt auch in der öffentlichen Wahrnehmung dieser Diskussion ein ganz grundlegendes Missverständnis. Das gilt für die Erbschaftssteuer wie für die Einkommensteuer gleichermaßen. Wir machen ja nicht die Erbschaftssteuer so differenziert, weil wir die hohen Einkommen, die hohen Erbschaften entlasten wollen und die kleinen Erbschaften belasten wollen, sondern wir unterscheiden bei der Erbschaftssteuer zwischen Betriebsvermögen, das Arbeitsplätze sichert, und Privatvermögen, das man besteuern kann. So, diese Differenzierung kommt in der Erbschaftssteuerdebatte zu kurz. Das Gleiche gilt ähnlich für die Einkommensteuer. Millionen Unternehmer in Deutschland zahlen Einkommensteuer, weil sie keine Kapitalgesellschaft sind, sondern Personengesellschaften, Mittelstand. So. Ich rate uns dringend, deren Belastung nicht noch weiter nach oben zu setzen. Der Spitzensteuersatz wird heute schon bei 68.000 Euro Jahreseinkommen gezahlt. Das sind noch nicht einmal 6.000 Euro im Monat. Das heißt also, wir haben heute schon mit dem 1,5-fachen des Durchschnittseinkommens den Spitzensteuersatz mit dem letzten Euro erreicht. Das war mal das 10-fache, das 12-fache, das 15-fache des Durchschnittseinkommens, als der linear progressive Tarif eingeführt worden ist. Wir müssen aufpassen, dass diejenigen, die wirklich die gut verdienenden Facharbeiter sind, nicht ihre Motivation verlieren, weil sie im Spitzensteuersatz sind. Ja, gut, deswegen genau ist da für mich wenig Spielraum.
Genau die sollen ja entlastet werden. Der Spitzensteuersatz soll später greifen. Nur die SPD sagt, dann holt es woanders.
Ja, aber wir sind mittlerweile schon jetzt, wenn man die sogenannte Reichensteuer, die ja am Ende auch nochmal den Knick nach oben macht, und die Kirchensteuer und den Solidaritätszuschlag zusammennimmt, dann sind wir bei fast 50%. Also ich würde mal sagen, mehr geht nun wirklich nicht.
Also wir verstehen Sie richtig, das war jetzt gerade eine Absage an die SPD-Pläne.
Ich kann die SPD-Pläne verstehen für die unteren und die mittleren Einkommen, wobei bei den unteren gar nicht mehr so viel zu entlasten ist. Die zahlen praktisch kaum noch Steuern, die zahlen vor allen Dingen Sozialversicherungsbeiträge, da müssten wir eigentlich entlasten.
Aber keine Steuererhöhung.
Ich sehe den Spitzensteuersatz oben vor allen Dingen in der Kombination mit Solidaritätszuschlag, dem ohnehin vorhandenen reichen Steuersatz oben, den wir ja haben, und der Kirchensteuer. Die Zitrone ist ziemlich ausgequetscht.
Seit der Bundestagswahl ist die Union in keiner Umfrage mehr über 30% gekommen. Haben Sie eine Erklärung, woran das liegt?
Nein, eine wirkliche Erklärung habe ich dafür nicht. Es gibt natürlich, es hat eine Erwartungshaltung gegeben nach der Bundestagswahl, die wir nicht erfüllen konnten. Wir würden wahrscheinlich heute im Wiederholungsfall das Erwartungsmanagement ein bisschen anders machen. Viele haben geglaubt, mit dem Wahlsieg sei nun CDU pur möglich. Aber CDU pur wäre nur möglich mit 49% und nicht mit 28. Wir haben einen Koalitionspartner, der viele Dinge ein bisschen anders sieht als wir. Eine Koalition ist immer auch Kompromiss, und Kompromisse sind eben manchmal auch nur der kleinste gemeinsame Nenner. Ich sage mal aus heutiger Sicht, der reicht uns nicht für den Rest der Wahlperiode, da müssen wir noch mehr tun. Aber wir sind in einem intensiven Prozess mit der SPD, und ich möchte mit dieser Regierung Erfolg haben. Und wenn wir mit dieser Regierung Erfolg haben, dann wird die CDU auch wieder über 30 liegen und die SPD eines Tages auch wieder über 20.
Wenn Sie sagen, wir würden das Erwartungsmanagement anders machen, meinen Sie eigentlich ich, oder?
Ich bin dafür auch mitverantwortlich, völlig klar. Wir sind ja sehr offensiv in den Bundestagswahlkampf gegangen. Das war auch richtig, dass wir das gemacht haben. Wir haben nach der Bundestagswahl einen Koalitionsvertrag mit der SPD gemacht, der sehr ambitioniert ist. Ich glaube, dass wir nach wie vor einen guten Koalitionsvertrag gemacht haben. Aber viele Dinge gehen halt nicht so schnell, wie man das vielleicht erwartet hätte, wie auch ich es erwartet habe. Manches hat länger gedauert, manches ist viel komplexer. Zum Beispiel, wenn ich mir die ganze Rechtsetzung in Brüssel anschaue. Ich arbeite ja nun vom ersten Tag an für eine wirklich bessere Politik in Europa. Das ist ziemlich mühsam, da etwas hinzubekommen mit 27 Mitgliedstaaten, einer Kommission, von denen große Teile gewöhnt sind, weitgehend ihre eigene Arbeit zu machen und an ihren alten Lieblingsthemen festzuhalten. Ja, es ist mühsam.
Sie sagten ja gerade, das Erwartungsmanagement, das haben Sie auch auf sich bezogen, das sei zumindest zu hinterfragen. Wie viel Selbstkritik kann man sich als Kanzler denn überhaupt leisten?
Ich kann jetzt nur für mich sprechen.
Ja.
Ich habe Rechthaberei immer als etwas Unangenehmes empfunden. Und zwar egal in welchem Zusammenhang. Sei es im privaten, persönlichen, sei es im beruflichen Umfeld, sei es in der Politik. Wir sind Menschen, wir machen Fehler. Der entscheidende Punkt ist, wie gehen wir damit um? Ich versuche, damit offen umzugehen, auch mir selbst gegenüber auch zuzugestehen, das hättest du besser machen müssen. Und ich möchte ein lernendes System bleiben.
So. Wann haben Sie zuletzt zu sich selbst gesagt, das hättest du besser machen müssen?
Ach, Frau Rosenfeld, Sie das sage diese ich Frage, Ihnen nicht. Ne?
Sie haben gerade etwas angesprochen, was, glaube ich, viele in der CDU so sehen. Man ist in einer Koalition, man wünscht den Erfolg, aber doch, die SPD ist für Merz pur ein Hemmschuh. Liegt in dieser Wahrnehmung nicht eine Gefahr, wenn ich, was Sie sagten, was Ihre schwerste Entscheidung war, für die Bundeswehr die Schuldenbremse zu lockern? Mhm. Das war ja nun nicht eine Sache, die die SPD verursacht hat, das gebot die Lage. Und sie mussten daneben ein Infrastrukturpaket stellen von 500 Milliarden, aber auch das war zwar die Idee der SPD, es war aber auch der Wunsch der CSU und der CDU-Ministerpräsidenten. Was ich sagen will, dieses, es ist immer die SPD schuld, die SPD hindert uns. Ist das nicht eine Denkfigur, die Ihnen und Ihrer Partei auch ein bisschen im Weg steht?
Herr Alexander, ich mache mir diese Denkfigur ausdrücklich nicht zu eigen. Wir haben in der Koalition unterschiedliche Vorstellungen zu manchen Sachthemen und zu manchen Antworten. Das wird die SPD von uns genauso sagen, wie ich das über die SPD sage. Und vielleicht wird in der SPD-Bundestagsfraktion oder bei einigen in der SPD im Parteivorstand auch die Geschichte erzählt, wir würden das doch so gerne machen, aber die CDU und die CSU lassen uns nicht. Also das ist ein normaler Zustand in einer Koalition aus zwei Parteien.
Erlauben Sie einen Nachsetzen. Relativierung der Schuldenbremse für die Rüstung ist vorher im Bundestagswahlkampf anders gesagt worden. Hat die SPD gar nichts mit zu tun. 500 Milliarden Sondervermögen, Infrastruktur, hat die SPD was mit zu tun, aber nicht alleine. Aber auch Dinge in ihrer Kanzlerschaft, Beispiel die Entscheidung, keine Waffen mehr für Gaza zu liefern in einer bestimmten historischen Situation, was in ihrer Partei viel Aufregung gemacht hat, hat auch nichts mit der SPD zu tun. Und so könnte man es durchgehen. Also ist oft nicht sozusagen die heile Welt der Union auf Kollisionskurs mit der Realität geraten und es wird auf die SPD geschoben.
Nein, also bleiben wir doch mal bei dem Beispiel mit Gaza und den Waffenlieferungen an die israelische Armee. Die Entscheidung habe ich getroffen zu einem Zeitpunkt, wo ich auch mit Ansage, auch öffentlich gesagt habe, das, was die israelische Armee da im Gazastreifen macht, und das war im Sommer des letzten Jahres, geht aus humanitären Gründen so nicht weiter. So. Und ich habe dann eine Entscheidung getroffen für eine bestimmte Zeit, nämlich für mehrere Monate, der israelischen Armee für den Einsatz im Gazastreifen deutsche Waffen und Munition nicht mehr zu liefern. Ich muss sagen, diese Entscheidung, die ist mir nicht leicht gefallen, aber ich habe sie aus tiefster innerer Überzeugung und mit sehr gutem Gewissen getroffen. Ich hätte die Beibehaltung der Waffenlieferungen auch von meinem eigenen Gewissen nicht verantworten können. Und ich muss auch aus der Rückschau sagen, sie hat sowohl in der israelischen Regierung im Nachhinein größte Anerkennung gefunden und sie hat die Autorität der deutschen Politik im gesamten Mittleren Osten eher gestärkt als geschwächt. An der Seite Israels zu stehen, heißt nicht, jede Entscheidung der israelischen Regierung gut zu heißen oder sie gar zu unterstützen. Und das war mir wichtig, in dieser humanitär sehr, sehr kritischen Situation deutlich zu machen. Und da muss auch meine Partei akzeptieren, dass der Bundeskanzler Friedrich Merz einmal Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht jedem gefallen, aber ich habe einen Amtseid und ich habe auch ein persönliches Gewissen.
Die Schuldenbremse ist ja auch eine Entscheidung gewesen, die nicht jedem in der Partei gefallen hat, aber wir haben es ja eben auch schon besprochen, der Amtsantritt Trumps, die internationale Lage hat es erfordert, für Verteidigungspolitik diesen Schritt zu gehen. Jetzt haben Sie in Ihrer programmatischen Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz, mit der wir begonnen haben und auch nun zum Ende unseres Gesprächs kommen, gesagt, es müsse alles für die Souveränität Europas getan werden. Kann es sein, dass zur Erlangung oder Beibehaltung dieser Souveränität irgendwann auch eine gemeinsame Verschuldung in Europa durch Eurobonds nötig wird?
Zunächst einmal, wir haben ja europäische Verschuldung. Wir haben sie mit diesem Fonds Next Generation EU als Folge der Corona-Krise.
Und 90 Milliarden Euro.
Und wir haben gerade kurz vor Weihnachten nochmal 90 Milliarden für die Ukraine aufgenommen, mit 24 Staaten, die dafür haften, aus 27. Haftung allerdings dann auch mit Rückgriff auf die eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Das heißt also, das wird die EU nicht belasten. Darüber hinaus sehe ich große Bedenken und teile diese Bedenken gegen eine weitere Verschuldung der Europäischen Union. Haftung und Verschuldung müssen in einer Hand liegen. Und wir haben keine Europäische Union. Wir haben keine Eigenstaatlichkeit der Europäischen Union. Wir würden im Übrigen das Kreditrating auch der Bundesrepublik Deutschland gefährden. Wir sind jetzt noch das einzige Land in ganz Europa, das ein AAA-Rating bei den Ratingagenturen hat für unsere eigene Staatsverschuldung. Aber das will ich und darf ich nicht gefährden. Und ich versuche, meine Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat davon zu überzeugen, dass Schulden nicht der Ausweg aus der Krise sind, sondern dass wir im europäischen Haushalt neue Prioritäten setzen müssen. Und neue Prioritäten heißt, es wird nicht mehr alles so gut gehen und so einfach zu finanzieren sein wie in der Vergangenheit.
Diese Sachargumente hörend und im Kopf haben, wie Sie gesagt haben, wie schwer das war nach der Bundestagswahl in einem spezifischen Punkt unter neuen welthistorischen Bedingungen umzusteuern, wäre die Lösung nicht trotz dieser Argumente ein kategorisches Ausschließen von Eurobonds in der jetzigen Weltlage mit der schwierigen, erratischen amerikanischen Regierung?
Wissen Sie, ich habe bei solchen Fragestellungen zwei Dinge im Blick. Zum einen, ich weiß nicht, was morgen kommt. Ich sage immer auch meinen Kollegen, die nächste Finanzkrise kommt bestimmt. Wir wissen nur noch nicht wann und wir wissen noch nicht warum. Aber ich möchte sie mit einer übermäßigen Verschuldung auch nicht herbeiführen. Und das ist mein zweites Argument. Wir haben heute im Jahr 2026 bei den Staaten auf der Welt, bei den Unternehmen in der Welt und bei den privaten Haushalten in der Welt eine höhere Verschuldung als im Jahr 2008, als die Finanzkrise begann. Und deswegen sollten wir alles tun, um die Staatsfinanzen und die Schuldentragfähigkeit nicht zusätzlich zu gefährden. Und deswegen sprechen für mich heute alle Argumente gegen ein solches Instrument. Und nochmal, es wäre eine Vergemeinschaftung von Schulden. Wir würden in eine Haftungsgemeinschaft in der Europäischen Union gehen. Wir würden in Deutschland den Steuerzahler haftbar machen für Schulden, die in anderen Ländern der Europäischen Union genutzt würden als Investitionen. Ich kann das aus heutiger Sicht nur sagen, ich rate uns dringend davon ab, diesen Weg zu gehen.
Andere Politiker würden jetzt noch den Satz anfügen, aber ich sage niemals nie.
Ja, das ist so eine schöne Formulierung und die wird einem dann als Hintertürchen interpretiert, wo man dann doch irgendwann durchgeht. Ich möchte auch so ein Hintertürchen nicht haben und ich möchte da nicht durchgehen müssen. Ich will nur sagen, keiner von uns weiß, was morgen geschieht. Wenn das, was wir heute an Herausforderungen bestehen, morgen gelöst werden muss, dann möchte ich es morgen ohne zusätzliche Verschuldung der Europäischen Union lösen.
Schlussfrage. Wir haben mal geguckt, was in den Medien die Schlagzeilen waren eine Woche vor dem CDU-Parteitag. Einmal, zum ersten Mal seit vielen Jahren, kommt Angela Merkel. Und das Zweite, es gibt eine E-Mail, dass die Aussteller auf dem Parteitagsgelände während die Antragsberatungen laufen, kein Alkohol ausschenken sollen. Und wenn man das jetzt zusammennimmt, Merkel ist wieder da und der Alkohol ist weg.
Es gibt kein Alkohol, ja.
Können Sie verstehen, dass Ihre treuesten Anhänger sagen, so haben wir uns die Märzrevolution nicht vorgestellt?
Ja, also die Angela Merkel ist jetzt 2 oder 3 Jahre nicht auf Parteitagen gewesen, davor seit 30 Jahren immer. Und Alkoholausschank ist auch in früheren Jahren schon mal während der laufenden Antragsberatungen nicht genehmigt worden. Und genau das machen wir heute und machen wir an diesem Parteitag. Und danach wird es für alle was Ordentliches zu trinken geben. Und ich vermute, Angela Merkel wird auch da dabei sein.
In diesem Sinne, Herr Bundeskanzler, Prost und danke für dieses Gespräch.
Dankeschön. Danke Ihnen.
Das war das Interview mit Friedrich Merz. Ab kommender Woche erscheint Machtwechsel immer mittwochs und freitags. In dieser Woche sind wir das nächste Mal Sonntag zu hören, nach dem CDU-Bundesparteitag in Stuttgart. Dort sind auch Robin und ich. Und der hat jetzt, wie immer, das letzte Wort.
Auf Wiederhören.
Machtwechsel ist eine Produktion von Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander in Zusammenarbeit mit Studio Bummens. Redaktion und technische Produktion Astrid Alexander. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Sarah Omar. Marketing Saskia Tönz. Musik Chris Kalis. Und mein Name ist Roland Kaiser.
Machtwechsel erscheint jeden Mittwoch und Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie Machtwechsel auf der Plattform Ihrer Wahl. Und wenn Sie unsere Arbeit schätzen, dann unterstützen Sie uns mit einem Abo auf Campfire FM.